Gut.
Also wir wollen uns ein bisschen die Haftarah anschauen. Wir haben ja in den letzten Haftarot gesehen, dass es immer ein bisschen einen Zusammenhang gibt zwischen der Haftarah und der Parasha. Und letztes Mal haben wir auch sehr deutlich gleich einen Satz gefunden, wo das richtig ins Auge gestochen ist, dass am Schluss von der Parasha stand, dass Sarai keine Kinder hatte und die Haftarah damit loslegt, dass die kinderlose Frau jubeln wird. Wir werden nicht immer einen so glatten Zusammenhang finden. Und wir haben jetzt eine Haftarah, wo das vielleicht jetzt nicht so auf den ersten Blick eine gemähte Wiese ist. Warum gerade dieser Text zu Parashat Lech Lecha? Jetzt ist Parashat Lech Lecha, wie wir heute schon gesagt haben, eine Parasha mit ganz vielen Themen. Also wenn ich jetzt versuche, ein Highlight aus Parashat Lech Lecha zu finden, habe ich viel Auswahl. In dem Sinn habe ich jetzt noch viel Spielraum, was die Haftarah sozusagen erfüllen sollte. Aber eindeutig ist, es sollte irgendwie Abraham vorkommen. Das können wir erwarten. Es ist jetzt, glaube ich, niemand da, der diese deutsche Edition vom Schmakulenochumasch mit hat. Manchmal haben einige von euch den mit. Mir ist nämlich aufgefallen, dass dort eine Angabe steht. Der hat ja immer so kleine Überschriften gemacht, der Herausgeber freundlicherweise, warum gerade dieser Text Haftarah geworden ist zur Parasha. Und dort steht etwas, was vielleicht, wenn man das sonst nirgends weiß, nicht so auf den ersten Blick ins Auge sticht, nämlich, dass vom Vers 41,2 an, die paar Sätze, die dann folgen, von Vers 41,2, Mihe irmi Mizrach Zedek Yekraehu Leraglo, Yiten lefanav goyim umalachim yarde, yiten ke afar harbo ke kash nidav kashto. Wer ist derjenige, der von Osten irgendwen erweckte? Einen, wo Gerechtigkeit zu seinen Füßen ausgerufen wurde, vor dem er gegeben hat Völker und Könige, hat er beherrscht. Und er hat ihm gegeben, nämlich Gott hat ihm gegeben, wie den Staub sein Schwert und wie Stroh seinen Bogen. Ups. Was heißt das? Und die Erklärung, die ich also angesprochen habe, ist, dass dieser Satz und die paar Sätze, die dann folgen, sich auf Abraham beziehen. Und dass das ein Zusammenhang mit der Haftarah ist. Und zwar, in welcher Weise beziehen sich die auf Abraham? Wir haben in Lech Lecha gesagt, wir haben verschiedene Geschichten. Wir haben das Hinausgehen einmal aus dem Land. Wir haben den Bund zwischen den Stücken. Vor dem Bund zwischen den Stücken haben wir, was haben wir denn da? Was ist da noch? Ich habe gerade das übersprungen.
Also der Krieg mit den Königen.
Ja, der Krieg mit den Königen, genau. Das ist übrigens meiner Erfahrung nach nicht der bekannteste Teil von Lech Lecha, weil das die Highlights sind so, Gott sagt zu Abraham, geh hinaus, dann ist der Brit Ben Habdarim, der Bund zwischen den Stücken, weil das ist in der Pesach Haggadah, ist auch enorm wichtig. Und irgendwo dazwischen ist diese komische Geschichte, dass er den Krieg gegen die fünf Könige führt und das überliest man relativ leicht. Aber das ist genau das, worum es hier geht. Wir sehen ja in diesem Satz, dass angesprochen ist, irgendeiner, der sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun hat, und Gott hat vor ihm gegeben Völker und Könige, und das sei Abraham. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so logisch, dass es Abraham ist. Also ich nehme mal an, wenn ihr jetzt einfach so den Jesaja gelesen hättet, hättet ihr nicht sofort gedacht, das ist eine Anspielung auf Abraham, selbstverständlich. Aber wenn man es sich genauer anschaut, geht es natürlich ganz gut, weil wir die Könige haben. Und was haben wir noch? Was wird noch gesagt? Etwas von Schwertern wie Staub und Bogen wie Stroh. Und es gibt da tatsächlich einen alten Midrasch dazu, der auch in vielen Kommentaren gebracht wird. Viele Kommentare zu Jesaja, Radak und andere bringen an dieser Stelle, ja, das bezieht sich auf diese fünf Könige, weil was sei da passiert? Wie geht denn die Geschichte mit den Königen? Wir haben gesagt, der Krieg gegen die Könige. Versuchen wir einmal vom einfachen Worttext her, vom Pschat her, was passiert? Abraham gegen fünf Könige.
Könige überfallen Sodom und Amora.
Mhm. Und was ist das Problem?
Lot ist dort.
Genau, dann nehmen sie den Lot gefangen. Also Abraham würde halt sonst nicht viel Grund haben, dort einzugreifen, aber hier greift er ein, um den Lot zu befreien. Wie stellen wir uns das so vor? Hat Abraham eine große Armee bei sich gegen 5 Könige?
Nein.
Nicht so.
Sehr wahrscheinlich ist das nicht. Ja? Ich meine, wir können sagen, Abraham war reich, er hatte einen großen Haushalt. Also, dass er sich ein paar bewaffnete Mannen zusammentrommeln kann, wäre schon realistisch. Aber Abraham gegen 5 Könige, die ihre Struktur und ihre Armee haben, da muss der liebe Gott schon ein bisschen mitgeholfen haben. Also auch nach der einfachen Geschichte, ohne jetzt besonders agadisch zu werden, hat man so das Gefühl, da hat Gott schon ein Wunder gemacht, und dem Abraham da irgendwie geholfen. Einfach so kann das nicht gewesen sein.
Ja, er hat einfach verbündet.
Und natürlich kann man sich alles Mögliche überlegen, was einfach rein sachlich gewesen sein könnte. Und da gibt es aber im Talmud Bavli, in Sanhedrin, für Leute, die es ganz genau wissen wollen, auf Seite 108b, ganz unten, gibt es einen Midrasch, den eben die Kommentare sehr viel zitieren, dass ein Rav Chana bar Levi hat eine Überlieferung. Wie das gewesen ist seinerzeit, hat der Herrscher von Shem, dem, nicht der Herrscher von Shem, der Shem, ja, aus der Familie von Noach, hat den Eliezer gefragt. Wer war Eliezer? Der Diener von Abraham, ganz genau. Wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr das gemacht? Wie ist euch das gelungen? Und der erzählt ihm. Und der Eliezer erzählt ihm, Gott hat sich gestellt zur Rechten Abrahams, übrigens die Rechte, die heute schon mal ein Thema war. Und sie haben geworfen, Abraham und sein Team mit dem Eliezer, Staub, und der Staub ist geworden zu Schwertern. Und sie haben geworfen Stroh, und der Stroh ist geworden zu Pfeilen, dass er so alle die Feinde getroffen hat. Und es gibt hier zwei Belegverse. Der eine ist aus einem Psalm, aus Psalm 100.
Eingeben?
Nein, ausnahmsweise nicht, obwohl das wäre eine gute Idee. Ja. Kufyut, erster Satz gleich. Mizmor le David, Neum Hashem, Ladoni, Shef, Limini, zu meiner Rechten. Ad Ashid, Oivecha, Hadom, le Raglecha. Da haben wir auch das mit den Füßen. Das ist die Quelle, die auch das Rechte hineinbringt. Und der zweite Belegvers ist genau das. Mihir, Mimisrach, Zedek und so weiter. Also diese Stelle wurde schon in talmudischer Zeit, in einem Midrasch, der anscheinend auch recht populär wurde, ausgelegt, dass Gott damit geholfen hat, den Abraham zu helfen, den Krieg gegen die 5 Könige zu gewinnen. Ich nehme an, das ist relativ einfach zu deuten, dass Gott halt, wenn er helfen will, auch jemanden hilft, der nicht viel bewaffnet ist und nicht in der Mehrheit ist gegenüber die hochbewaffneten Armeen, kann Gott auch helfen. Also das ist ja einmal eine Möglichkeit, warum das Haftara ist. Ich werde versuchen, es ein bisschen breiter noch zu machen. Wir werden vielleicht noch ein Motiv sehen, das mit dem durchaus zusammenpasst, warum gerade dieser Teil von Jesaja Haftara verlächerlicher geworden ist. Und wir haben ja nicht am Anfang angefangen. Jetzt wäre es vielleicht ganz nett, wenn wir den Anfang von der Haftara auch anschauen. Das ist, die Haftara fängt an bei Jesaja 41,16 hört sie auf. Jesaja 40,27. Und ich habe ja erzählt, die hinteren Kapitel von Jesaja, die sich dadurch auszeichnen, dass sie keine Datierung haben, wann genau das war, fangen mit dem 40. Kapitel an. Also wir sind hier, genau, ganz richtig, das ist nach Hamo, das kennen wir als eine andere Haftara sehr gut. Das heißt, wir sind hier in diesem hinteren Teil von Jesaja, wo wir gesagt haben, manche Wissenschaftler mutmaßen, dass es ein Deutero-Jesaja war, weil er so anders klingt. Wir sind hier von diesem hinteren Teil am Anfang. Wir sind ja weiter vorne als die Haftarot, die wir letzten zwei Wochen gehabt haben. Und in dem Teil, der vorher war, ging es relativ stark darum, dass Jesaja erklärt, dass Gott der Herr der Welt ist, dass Gott derjenige ist, der erschaffen hat Himmel und Erde, dass Gott allmächtig ist. Das ist so der Kontext, in dem Jesaja hier einsteigt. Ohne dass das jetzt was mit der Parascha zu tun hat, sondern im Kontext von, vom Buch Jesaja. Und jetzt legt er los in Vers 27 oder Chavsayin. Lama tomaria akov utedaber Israel nistera derki mi Hashem umelohai mishpati Yavor. Warum sagt Jakob und spricht Israel, verborgen ist mein Weg von Gott und mein Gericht, ich nehme hier an im Sinn von einer Gerechtigkeit, die einem auch erfahren soll im Gericht, dass mein Gericht, mein Rechtsspruch, der geht vor Gott vorüber. Das mit dem Verborgenen könnte man zwar kurz vielleicht so verstehen, als würden wir meinen, Gott sieht nicht, was wir anstellen, das ist aber nicht gemeint, sondern hier ist gemeint eine Unterstellung, Gott sieht nicht, was los ist mit uns, Gott sieht nicht, wie schlecht uns geht, Gott kümmert sich nicht darum, für uns Gerechtigkeit zu erwirken, wenn wir in Zorn sind. Das ist hier die Unterstellung und Jesaja sagt, seid ihr wahnsinnig, wieso behauptet ihr so etwas? Und der Absatz, die Antwort ist dann, Yalo ledata im lo shamata Elohe olam Hashem borei ketzot haaretz lo yi'af ve lo yiga in heker litvunato. Habt ihr denn nicht gehört, dass Gott der Schöpfer ist, auch der Enden der Erde? Das auch habe ich jetzt hinzugefügt. Also er hat erschaffen die Enden der Erde, nicht nur ein bisschen die Erde, sondern er hat alles erschaffen, auch die Enden der Erde. Er wird nicht müde und nicht erschöpft und man kann nicht erforschen seine Weisheit. Also die Antwort ist einmal relativ klar. Gott kann alles und wir sollen da nicht aufhören, Vertrauen zu verlieren. Wenn wir jetzt den Absatz, diesen kleinen Absatz bis Ende des 40. Kapitels anschauen, dann sehen wir, dass mehrfach vorkommt der Begriff Jaef, müde. Und umgekehrt mehrfach vorkommt der Begriff Koach, Kraft. Also das sind hier so richtige Leitwörter in dieser Stelle. Wir haben das ja öfter im Tanach, ich glaube, den Anwesenden ist das relativ gut bekannt. Es gibt im Tanach immer wieder diese Textteile, wo ein Wort mehrmals vorkommt und so wie ein Leitmotiv darauf hinweist, was ist los, worum geht's da. Das ist nicht immer, aber sehr, sehr oft im Tanach. Und hier ist das sehr, sehr deutlich. Nicht müde sein. Oder müde sind vielleicht die anderen, müde sind die, die nicht auf Gott vertrauen. Denen, die auf Gott vertrauen, die kriegen Kraft. Also und Gott ist der, der die Kraft gibt. Irgendwelche anderen können müde werden, aber Gott ist der, der die Kraft gibt. Und dann kommt der Teil, wo wir jetzt schon hineingeschnuppert haben. Ein neuer Absatz fängt an, auch im hebräischen Text ein neuer Absatz, nicht nur bei der Nummerierung, mit 41. Hacharishu elai iyim. Leumim Yachalif Fokoach, schon wieder Koach. Yakshu as Yedaberu Yachdav Lamishpat Nikreba. Ich finde hier etwas sehr interessant. Er sagt, die Inseln sollen schweigen. Dann geht es weiter, die Völker sollen ihre Werden, ihre Kraft umwandeln. Das kann heißen, Völker werden Kraft bekommen, die keine hatten, aber eigentlich ist Chalaf eher sowas wie umkehren, umdrehen oder austauschen. Also der, der vorher stark und mächtig war, ist es dann nicht mehr und der andere ist vielleicht nachher stark und mächtig. Was mir hier aufgefallen ist, ist diese Aufforderung, die Inseln sollen bitte schweigen. Also es geht nicht nur darum, dass man zuhören soll, dass Gott irgendetwas zu sagen hat, man soll auch schweigen. Das würde ich so interpretieren, man soll aufhören, den Blödsinn zu reden, den man vorher geredet hat. Also man soll aufhören, das zu sagen, was man gesagt hat. Wenn ich aufgefordert werde zu schweigen, dann rede ich die ganze Zeit. Wir haben schon die Inseln bei Jesaja öfter gehabt. Und ich habe gesagt, die Inseln sind einerseits etwas, das weit weg ist. Und im politischen Sinn der Jesaja kommen natürlich von den Inseln Völker wie die Phönizier oder Griechen. Also die Inseln sind eindeutig auch nicht jüdische fremde Völker. Und wir haben gesehen, dass Inseln vielleicht auch bei Jesaja kommen als ein Symbol für irgendetwas, das ziemlich weit entfernt ist. Also es scheint hier von weiter weg, von außen, von dem, was nicht Eretz Israel ist, was nicht das Jüdische ist, ein schlechter Rat zu kommen. Und die sollen gefälligst schweigen, die sollen den Mund halten mit ihren dummen Reden, dass Gott sich gar nicht kümmert um uns. Und dann kommt die Stelle, die wir gerade angeschaut haben. Michir Mimizrach, Zedek Ikraehu Leraglo, wer erweckt einen aus dem Osten? Abraham kann interpretiert werden als der, der aus dem Osten kommt. Das geht sich rein von der Geburt, vom Geburtshaus auf Geburtsort im Mesopotamien aus. Vor allem, wenn man nicht gleich bis Eretz Kanaan geht, sondern wenn man erst Mesopotamien und dann Haran annimmt, dann ist das eine Bewegung, wo er aus dem Osten kommt. Das geht sich aus. Also ja, drum,
Mesopotamien steht wo genau? So.
Wo hatte der Arrakis?
Irak.
Ja, dort Irak ist und, Abraham ursprünglich her. Und wenn er dann, noch bevor er nach Eretz Israel geht, wenn er in Haran ist, das ist das heutige Syrien. Also das ist eine Ost-West-Bewegung. Das geht ziemlich gut, dass man sagt, das kann Abraham sein. Ja? Wie wir gesehen haben in diesem Midrash. Wer hat denn die Kraft gegeben? Na, Gott hat die Kraft gegeben. Und das wird jetzt noch etwas ausführlicher ausgestaltet. Er hat diese verfolgt, diese Feinde, auf einem Weg, wo seine Füße nie gegangen sind. Wenn ich wo gehe, wo ich mich nicht auskenne, ist es wesentlich heikler und gefährlicher, als wenn ich wo gehe, wo ich mich auskenne.
Na, diese ganze Geschichte mit dem König, aha, dieses Verfolgen von denen mit dem Nachtmarsch, mhm, und so, das ist ja auch etwas, das der Abraham vorher noch nicht gemacht hat.
Natürlich.
Das ist etwas.
Ja, 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 ja. Also ich glaube, wir haben vorher zumindest keine Überlieferung. Wir haben jetzt schon gesehen, Gott erscheint mit 75 Jahren, wir haben sehr viele Lücken. Aber zumindest bei dem Material, das wir haben, ich wüsste jetzt nicht, dass Abraham vorher sich mit Kriegsführung beschäftigt hätte.
Na.
Das ist für ihn völlig neu. Ja. Also nicht nur rein geografisch. Ja. Dass er vielleicht über irgendeinen Berg gehen musste.
Wo er so Gewaltmarsch eigentlich, wo er beim Toten Meer anfängt und in Damaskus
rauskommt. Ja, da gibt es auch mit Rashim dazu, dass er bei Dan erschöpft war, weil er eine Vision hatte, dass seine Nachkommen mal in Dan Götzendienst machen werden. Also das ist ein wahnsinnig weites Feld, wo man viel aus dieser kleinen Geschichte, die man immer so schnell überliest, machen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du ansprichst. Es war ja für ihn völlig neu, Krieg zu führen. Sich zu organisieren, dagegen andere Menschen zu kämpfen. Er hat Altäre gebaut, haben wir gesagt, und den Namen Gottes ausgerufen.
Ja.
Und auf einmal muss er da Krieg führen.
Ja.
Also das ist natürlich diese Wege, die er nie gegangen ist, die können ja auch metaphorisch sein. Gerade in einem Text wie Jesaja kann vieles metaphorisch sein. Ich würde es aber auch einfach, ganz einfach auch sehen, wenn ich wo gehe, wo ich mich nicht auskenne, ist das viel gefährlicher und viel schwieriger und brauche ich viel mehr Hilfe, um erfolgreich zu sein. Und Gott ist der, der ihn geführt hat auf Wegen, wo er noch nie gegangen ist. Und dann wird alles so bestätigt, Gott ist derjenige, der das alles gemacht hat, der Erste ist und der mit künftigen Generationen sein wird. Und all die Inseln, die sollen einmal ein bisschen zittern und sollen anerkennen, dass Gott derjenige ist, der die Kraft gibt, wenn ich das jetzt ein bisschen kurz zusammenfasse. Wir haben noch einen Absatz, darum versuche ich nicht allzu lang zu werden. Und jetzt kommt die Stelle, wo wir eigentlich das erste Mal eine explizite Erwähnung von Abraham haben. Bis jetzt ist das ja eine reine Interpretation, dass dieser Text so gut zu Parashat Lech Lecha passt wegen Abraham. Es gibt einen Absatz im hebräischen Text beim Vers 8. Vor dem Vers 8 ist eine Parashas Duma. Ich glaube, ihr habt eine Ausgabe, wo die Samechs drinnen sind. Das sollte ein Samech sein. Nach Himot vor Ve'ata Israel. Ve'ata Israel avdi Yaakov asher becharticha Zera Avraham. Ohava, jetzt haben wir es endlich. Also das war sozusagen eine Art von Einführung von Jesaja. Wie kommen die Leute dazu zu sagen, Gott hilft nicht? Gott kann schließlich, wir hatten Präzedenzfälle, Gott hat den Abraham gegen die 5 Könige geholfen. Und liebes Israel, höre jetzt, Avdi, mein Knecht, Israel ist hier als Knecht angesprochen, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, also Gott hat sich auch am Israel ausgesucht, Ser Abraham, oh Hawaii, alles eine Saat von Abraham, den ich geliebt habe. Also hier werden wir ausdrücklich angesprochen als Nachkommen Abrahams. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum der vorige Absatz so auf Abraham hin interpretiert wird, weil hier wirklich Abraham explizit genannt wird. Also diese Interpretation folgt auf dem Kontext im Text. Ich habe 2 Mephaschen gesehen zu Jesaja, die diese Satz, den wir hatten, wer erweckte den aus dem Osten, nicht auf Abraham beziehen. Ja. Weil kann ich ja auch machen. Das ist ja nicht rasch und kann ja sagen, dass ich nicht pschat. Ich habe 2 gesehen, nämlich den Ibn Ezra und den Malbim. Hast du den Malbim noch gesehen?
Das weiß
Hast
ich nicht, aber ich weiß, dass
der Ibn Ezra. Und ich fand den Ibn Ezra, ja genau, und ich fand den Ibn Ezra in einem Punkt ganz interessant. Ibn Ezra bringt das, was wir gesagt haben, diesen Midrasch, und sagt, die früheren, nämlich frühere Autoren, Generationen vor ihm, die den Jesaja schon ausgelegt haben, die sagen, das bezieht sich auf Abraham. Und er sagt dann, ja, das kann man ganz gut machen, weil er im nächsten Satz auch wirklich Abraham genannt wird. Aber er hat dann eine andere Erklärung. Er bezieht es am Schluss auf Koresh, auf Kyros, der ja eine erlösende Funktion hatte für das jüdische Volk mit der Erlaubnis zurückzukehren und den Tempel zu bauen. Und der Malbim, der erwähnt den Midrasch gar nicht, sondern der bezieht es gleich auf Mashiach. Dass das Mashiach sein wird, der da kommt, was auch eine interessante Idee ist. Es ist auch typisch, wenn man sich mit Tanach-Kommentaren beschäftigt, der Malbim ist immer so ein Querdenker. Wenn man mal etwas sucht, was nicht eh alle sagen, wenn man mal was anderes haben will, als das, was man schon weiß, dann ist der Malbim immer ein sehr guter Kommentar. Er bringt immer wieder Dinge, die eigene Ideen sind, die er sich nicht aus den Fingern gesogen hat, sondern die er begründen kann, aber die nicht entlang der Linien, was wir eh schon 5-mal gelesen haben, bringt. Und was ich beim Ibn Ezra interessant fand, ist, dass er sehr wohl diesen Midrasch bringt und sagt, die haben das ausgelegt, dass es Abraham ist. Und das geht. Und dann hat er sein Aber. Aber Ibn Ezra ist so ein radikaler Pschat-Verfechter, wo ich erwarte, dass er mit einem Midrash Agada nicht so richtig warm wird. Und an der Stelle sagt er bringt natürlich dann was anderes, aber an der Stelle sagt er, ja, das geht. Und warum geht es? Genau deshalb, weil im nächsten Absatz es losgeht mit Israel ist Sarah Abraham. Das ist ein sehr starkes Argument. Die 3 Lösungen, die wir gesehen haben, entweder dieser Gerechte, der da aus dem Osten kommt, erweckt wird von Gott, ist Abraham oder es ist Koresh oder es ist gleich Melech HaMashiach. Es sind in allen 3 Fällen Revolutionen, Umwälzungen und rettende Figuren. Also das passt auch ein bisschen zusammen von dem, was es irgendwie im Wesen ist. Aber, bitte.
Man kann fragen, warum steht hier Israel und auch Jakob?
Sehr gute Frage. Großartige Frage. Ich habe mich das auch gefragt. Ich habe es in einem früheren Shiur schon einmal angesprochen und es lag mir jetzt schon auf der Zunge. Dann dachte ich, ich will es nicht wiederholen, aber ich danke für die Frage. Also ich habe eine Idee. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich habe eine Idee. Weil es ist in Jesaja oft. Es ist nicht an dieser Stelle, es ist in Jesaja oft. Und mir ist das schon aufgefallen, es ist immer wieder in Jesaja, er spricht von Jakob und Israel oder er spricht nur von Jakob und nur von Israel. Und es muss ein bisschen eine Bedeutung haben. Mein Vorschlag, das ist meine bescheidene Idee, mein Vorschlag ist, Jakob ist typischerweise derjenige, der ein sehr schweres Leben hatte, dem es schlecht ging. Wir sprechen von Jakob, wenn er all die Zores hatte, die er hatte. Während Israel ist der Vater der 12 Stämme, das ist eher der aus dem was geworden ist, der was hinterlassen hat. Ja? Also Israel ist positiver oder auch kräftiger. Und Jakob ist eher der Mensch, der sehr, sehr viele Schwierigkeiten hat und dem es oft schlecht geht. Jakob hat ein sehr, sehr schwieriges Leben.
Und, Israel hinkt.
Ja. Müsste man schauen, ob dort Jakob oder Israel steht. Müsste man schauen.
Er hinkt erst ab.
Ja, ja, aber, das Interessante ist, ja, bei der
Name. Ab dem Kampf heißt er Israel.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber es ist trotzdem.
Das widerspreche
ich
mir gerne.
Nein, so. Ich verstehe, was du meinst, ja. Und das ist eine wichtige Frage. Ich habe es auch nicht nachgeschaut, man müsste es wirklich nachschauen. Weil insgesamt, ich widerspreche dir allgemein, aber nicht auf diese Stelle bezogen, insgesamt ist es ja das Spannende, dass nach der Namensänderung Israel immer noch Jakob genannt wird. Wenn aus Abraham Abraham wird, gibt es keine Stelle mehr und wir würden uns nie trauen. Wir würden uns nie trauen, von Abraham zu sprechen. Er heißt Abraham. Und wir sprechen von Sarah und nicht von Sarai. Mit der Namensänderung ist das zack, ab sofort anders. Bei Israel, bei Jakob als Israel ist das nicht der Fall. Der wird im Text der Tora immer wieder, an der Stelle müsste man nachschauen, ich weiß es jetzt nicht, aber im Text der Tora wird er immer wieder Jakob genannt. Also dieses Bild kann man schon aus der Lebensgeschichte von Jakob in der Tora sehen, dass man sieht, Jakob ist eher der Leidende, der all diese Zores hat. Und ich würde das hier anwenden, das ist nicht nur an dieser Stelle, sondern öfter bei Jesaja. Leiden, Lissabon. Wenn wir bedenken, die ganze Geschichte mit Josef, dass er lange dachte, Josef lebt nicht mehr und alles das. Jakob hatte ein fürchterlich schwieriges Leben. Ja. Und ich vermute bei Jesaja, dass Jakob sich bezieht auf ein jüdisches Volk, das irgendwie leidet, dem es schlecht geht. Dass diese Unterdrückung hat von den Fremdherrschern und so weiter. Und Israel ist eher das strahlende Ideale, wie es sein soll. Und hier haben wir die Situation, wenn ich es so lese, dann haben wir hier die Situation schon am Anfang der Haftara. Es hat ja schon so angefangen. Mit Lama Tomar Yaakov, wurde der Bär Israel. Warum sagt Jakob und spricht Israel? Da geht es ja schon los. Ja? Das ist sozusagen beide machen. Also Jakob und Israel ist dasselbe. Aber sowohl der Jakob, der vielleicht sagen könnte, wir haben so viele Nöte, wir haben so viele Probleme und man könnte vielleicht auch ein bisschen entschuldigen, dass er so redet, wie er redet. Aber sogar Israel, die eigentlich das Ganze in der Hand haben sollten, die wir sein sollten, sogar die sagen das. Ist eine Interpretation.
Aber das ist eine gute Idee, hast du gesagt, dass so mit Abraham und Abraham?
Ja.
Es ist so.
Ist es ab sofort, ist der neue Name, immer.
Und es war auch so vorher.
Ja,
und
bei Jakob ist das anders. Er wird immer wieder Jakob genannt, wenn er den Pharao trifft und so, da war die Umbenennung längst. Und er tritt immer noch als Jakob auf. Ja. Also, das sind so zwei Facetten einer Persönlichkeit, die beide nebeneinander sind. Aber wie gesagt, das ist nur ein Vorschlag von mir. Ich habe das nirgends gefunden. Aber es ist eine Frage, die ins Auge sticht. Kehren wir zurück zu unserem Absatz. Also beim Vers 8 hat das begonnen. Ve'ata Israel Avdi Yaakov. Israel Avdi Yaakov Asher Bechartisha Zera Abraham Ohavai. Hier wird am Israel als Israel und als Jakob jedenfalls angesprochen als Nachkommen Abrahams. Und dieser Abraham, der wurde ja eben, der hat so viel Hilfe von Gott erfahren und der wurde so stark. Also brauchen wir nicht glauben, dass wir das nicht wären. Und Gott versichert uns hier, dass er uns ja schließlich ausgewählt hat und nicht verworfen hat. Und hier kommt auch die Bemerkung, ich suche jetzt gerade die Zeile, dass wir uns nicht fürchten sollen. Irgendwo steht ausdrücklich
Altira.
Ja, ich habe es genau. 10, danke sehr. Altira ki imcha ani. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und so weiter. Und ich glaube, das ist ja auch ein wichtiges Motiv in diesem Text, dass man, weil das war bisher indirekt ja auch schon die Frage, haben wir Grund uns zu fürchten? Wir fühlen uns so schwach, wir fühlen uns zu müde, Gott kümmert sich nicht um uns. Und hier kommt die Antwort, Altira, fürchte dich nicht. Und jetzt habe ich eine Frage. Ich würde behaupten, das passt auch zu etwas, das wir in der Parasha haben. Ja,
genau, das ist am Vergleich, Anfang vom 15. Kapitel.
Ja, und das ist gleich nach dem 5.
Genau, passenderweise, richtig?
Genau, ja. Genau. Schauen wir uns das an. Wer die Parasha hat, blättern wir dort kurz hin. Und ich glaube nämlich, dass das ein bisschen das breitere Thema ist, das die beiden verbindet. Du kannst schon sagen, es ist Anfang 15, sagst du?
Ja.
Gut. Das ist der berühmte Brit Ben Haptarim, der Bund zwischen den Stücken.
Ja, das ist, ja.
Und beziehungsweise dann, wenn es auf den zugeht. Und da ist ja ganz was Interessantes. 15.1. Acharat Varim Ha'ele, Hayat Var Hashem El Avram, in dem Fall noch, bei Machaseh in einer Vision, Lemor, Altira Avram. Da haben wir es ganz wörtlich, Altira. Fürchte dich nicht, Avram. Anochi Magenlach, ich bin dein Schutzschild. Sechachach Rabemeot, dein Lohn ist groß. Diese Stelle ist eh relativ bekannt, aber ich frage vielleicht doch, wie geläufig das ist. Warum steht hier Achar hat Varim Ha'ele nach diesen Dingen? Was war vorher? Ich gehe jetzt ganz einfach nach Rashi, das ist ganz bekannte Erklärung.
Ja.
Vorher war genau der Krieg gegen die Könige. Warum soll Abraham sich fürchten, ausgerechnet nachher? Wenn man doch gesagt hat, Gott hat ihm im Krieg geholfen. Also der Krieg kann nicht der Anlass der Furcht gewesen sein. Es gibt diese Interpretation, die, glaube ich, Rashi bringt und die immer gebracht wird sozusagen, dass Abraham Sorge hatte, weil Gott für ihn so große Wunder getan hat, gegen diese 5 Könige zu kämpfen, dass sein Verdienst sozusagen aufgebraucht sein könnte. Und das wird in dem Satz dann angesprochen. Gott sagte zu Abraham, fürchte dich nicht, ich beschütze dich, dein Verdienst ist sehr groß, dein Lohn ist sehr groß. Also offensichtlich hat sich Abraham Sorgen gemacht um seinen Lohn.
Der kommt nicht.
Ja,
oder nicht
genau.
So schnell.
Oder nicht so schnell, ganz richtig, ganz richtig. Und wieso soll sich aber Abraham Sorgen machen um seinen Lohn? Das eine ist, weil es dauert noch. Irgendwie hat Gott was von Kindern gesagt, vom großen Volk. Wir wissen, wie alt er ist. Wo sind die Kinder? Wo sind noch dazu das von Sarah? Das braucht noch länger als das andere Kind. Also das ist eine Möglichkeit, dass Abraham zögert. Ja, was ist jetzt? Ja, habe ich irgendein Problem? Kriege ich meinen Lohn doch nicht? Und warum könnte er auf die Idee kommen, dass sein Lohn aufgebraucht ist? Ich meine, er hat doch keine Averas gemacht. Da ist eben die Erklärung, Gott hat ihm so geholfen bei den 5 Königen. Das war schon. Er hat sozusagen sein Bankkonto aufgebraucht. Er hat das Geld schon ausgegeben und jetzt ist nichts mehr da. Das ist der Kontext hier. Und dann kommt der ganze Bund zwischen, wir merken uns das Wort Bund, kommt der ganze Bund zwischen Gott und Abraham, wo Gott zunächst einmal sagt, also erst, deine Nachkommen werden in einem fremden Land, Ägypten steht nicht, in einem fremden Land, unterdrückt sein und von dort werde ich sie befreien. Und dann kommt überhaupt erst einmal Hagar und dann gibt es überhaupt erst einmal Ishmael und dann gibt es das Kind doch noch von Sarah. Und ganz am Schluss von Parashat Lech Lecha haben wir dann die Brit Milah, was auch das Thema des Bundes ist. Also das Thema des Bundes ist ganz, ganz intensiv in der gegen Ende von Parashat Lech Lecha. Und das ist, glaube ich, auch ein Kontext, das hier ja auch steht in der Haftara. Gehen wir zurück zur Haftara. Das war jetzt im 41. Kapitel 14. Altira. Wie werden wir denn da angesprochen? Wir haben einen anderen Grund, warum wir uns fürchten könnten. Also Abraham hat sich gefürchtet, weil Gott für ihn schon so viel getan hat, dass er dachte, okay, noch mehr geht sich nicht aus.
Entschuldigung. Wenn man einfach zurückschaut, was davor ist, dann gibt es vielleicht eine einfachere Erklärung.
Ja, er hat nämlich?
Eine, sagen wir mal eine politische Erklärung. Abraham hat diese 5 Könige besiegt, hat Sodom gerettet. Der König von Sodom will ihn belohnen. Und er sagt, ich will nichts von dir.
Das kann, er könnte
will,
Sorge haben mit Nachwirkungen, meinst du?
Ja, er stößt den, der sein Freund sein könnte, ziemlich vor den Kopf. Und er sagt, ich will nicht, dass ihr uns sagt, du hättest mich groß und reich gemacht.
Ja, ja, ja. Und es könnte, der Melchstorm wird sicher grantig sein.
Er ist sehr, und, hat sich sehr isoliert.
Und wer weiß, baut der Melchstorm jetzt sein Heer auf und kommt morgen wieder.
Abraham hat gerade total sich in Isolation begeben. Er hat sich mit allen verscherzt.
Stimmt. Nein, das ist ein sehr guter Gedanke. Und ich glaube auch, weil das, was wir gesagt haben, ist auch ein bisschen mit Rajagada. Also als einfacher Pschat geht das sehr gut, zu sagen, er hat Grund, sich vor den Gegnern zu fürchten. Die können ja wieder aufrüsten. Aber jedenfalls haben wir den Zusammenhang mit Fürchte dich nicht.
Ja.
Und warum sollten wir uns jetzt fürchten in der Haftara zur Zeit von Jesaja? Warum sollten wir uns fürchten? Wer soll sich hier nicht fürchten? Was steht denn hier? Altiri, Tolaat Yaakov. Was ist ein Tolaat?
Ein Wurm.
Ein Wurm. Das ist ja sehr charmant. Sehr charmant. Wollte gerne Würmer genannt werden, lieber. Was das hier offensichtlich ist, ist, ein Wurm ist ganz was Kleines. Und wir haben ja gesagt, vorher, bevor die Haftara einsetzt, ist bei Jesaja das Thema, Gott ist so groß, Gott ist allmächtig, Gott kann alles. Auch am Anfang der Haftara hatten wir noch das Thema, Gott kann die Kräfte geben. Und wer sind wir im Vergleich zu Gott? Na, nicht einmal so ein Wurm. Ja? Also mit dieser Wortwahl, Tolaat Yaakov, Wurm Jakobs, Jakobswurm, wird natürlich angezeigt, wir fühlen uns schon sehr, 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 sehr klein vor Gott. Und das ist ja an sich nicht falsch. Aber, dass wir uns so klein fühlen vor Gott, muss kein Grund sein, sich zu fürchten. Warum ist es kein Grund, sich zu fürchten? Interessanterweise kommt jetzt nicht der Begriff eines Bundes mit dem Wort Brit, wie es eigentlich ich erwartet hätte, wenn ich sage, das soll jetzt zur Parascha passen, weil die Parascha spricht sowohl vom Bund. Aber es kommt etwas anderes, was nicht nur so ähnlich ist, sondern ich glaube sogar ein Stück weiter geht. Nämlich, Ani Asartich, Ani Um Hashem, ich werde dir helfen, spricht Hashem, Mego Alech, und ich bin dein Erlöser, Kedosh Israel, der Heilige Israels. Und ich habe schon gesagt, Kadosh ist auch ein Begriff, der eine Beziehung andeutet. Wenn wir Kadosh sind, dann sind wir zwar oft von der Welt ein bisschen abgesondert, um mit Gott eine Beziehung zu haben, aber eben um mit Gott eine Beziehung zu haben. Und wie kann Gott Kadosh sein? Er kann nicht abgesondert sein von sich selbst, sondern Kadosh Israel meint, dass eine Beziehung besteht zwischen Gott und Israel. Hine samtich lemorak harutz, chadash ba'al pifiot, tadush harim, betadok, ukva'ot kamotz tasim, tizrem, beruach, tisaem, usseara, tafizotam. Also alles Mögliche kann passieren, Berge können, Menschen können sich erheben und Berge können wanken und Hügel können irgendwie vergehen. Aber ve'ata tagil ba'hashem, und du wirst freuen, beide haben in Hashem, Bikdosh Israel, Titalal, hier noch einmal Kedosh Israel, im Heiligen Israel werdet ihr jubeln. Also das Thema, auf das hinausläuft, ist, Am Israel hat eine Beziehung mit Gott. Und darum können wir erwarten, dass Gott nicht nur irgendwie allmächtig ist und alles kann, aber sich in Wirklichkeit um uns nicht kümmert, sondern dass Gott sich sehr wohl um uns auch kümmert. Und das ist auch ein Zusammenhang mit der Parasha. Wir haben das heute schon ein bisschen angesprochen. Wie wir gesagt haben am Anfang von Parashat Shi'ur, dass Abraham so alt war. Es ist eine Sache, dass Abraham es geschafft hat, zu der Einsicht zu kommen, ein Monotheist zu sein. Und es kann nur einen Gott geben. Es ist ganz ein anderer Schritt, dass dieser Gott dem Abraham auch in irgendeiner Weise erschienen ist. Und dieses Erscheinen schafft eine Beziehung. Bevor Parashat Lech Lecha einsetzt, bevor Gott zu Abraham sagt, geh aus dem Land und mach jetzt das und das und das, ist Abraham ein gläubiger Mensch. Aber irgendwie so in die Nacht hinein, ist da überhaupt wer? Abraham ist sicher, dass da wer ist. Aber der antwortet ja nicht. Und bei Parashat Lech Lecha wird eine Beziehung geschaffen zwischen Gott und Abraham. Und hier geht es genau darum, wir hatten vorher im Jesaja Gott als allmächtig, der Himmel und Erde erschaff, der die Enden der Welt erschaffen hat. Ja, schön auch, und ich, kleiner Mensch, da drinnen, was bin ich? Da vergehe ich ja, da kann man sich auch fürchten. Und kleiner Wurm, genau, nicht Mensch, sondern Wurm, ganz richtig. Und dann ist die Antwort, nichts fürchten, sondern es gibt eine Beziehung, insbesondere zwischen Am Israel und Hashem, und darum soll man uns nicht fürchten. Also ich glaube, dass dieses Nicht-Fürchten hier in einem breiteren, in einer breiteren Art die Klammer ist zwischen der Parasha und der Haftara, zusätzlich natürlich zu der Geschichte mit den fünf Königen. Es gibt diesen berühmten Midrash, den wahrscheinlich viele von euch kennen, über Abraham zu Parashat Lech Lecha, dass Abraham, du lächelst schon, du weißt schon welchen, dass Abraham diese brennende Burg oder brennende Stadt, ist eine Übersetzungsfrage, eine Bira, eine Hauptstadt oder eine Festung, sieht, die brennt oder die erleuchtet ist, ist auch eine Übersetzungsfrage, Dulek kann heißen, die Leute haben das Licht eingeschaltet, es kann auch heißen, brennt. Aber in beiden Fällen, entweder heißt das, da muss ja irgendwie was sein, das liegt nicht brach, das sind Aktivitäten, oder es brennt, es ist Gefahr, die Welt brennt. Und Abraham fragt, ist denn da kein Eigentümer, der sich um diese Festung kümmert? Und dann erscheint ihm Gott und sagt, hallo, ich bin der Herr der Festung. Ja. Und das ist das, was illustriert, was am Anfang von Lech Lecha passiert, dass eine Beziehung einsetzt, dass Gott auch mit Abraham kommuniziert. Also das ist die Klammer, die ich zwischen der Haftara und der Parasha vorschlagen würde.
Dankeschön.
Danke euch. Danke euch.